Ich will euch heute Abend mitnehmen in die Geschichte einer jungen Frau. Wir hören ja oft biblische Geschichten über Männer und das ist auch vollkommen okay so. Heute Abend soll es mal um eine Frau gehen, Maria. Vielleicht habt ihr schon gelesen. Es ist eine junge Frau. Meistens sehen wir sie ja als Statue in Kirchen und da sieht sie immer ganz heilig aus. Aber Maria hat auch mal klein angefangen. 15 Jahre war sie, als ihr was ganz Besonderes passiert ist. In einem kleinen Dorf in Galiläa, irgendwo im hintersten Palästina, in Nazareth. So ein 1000-Seelendorf vielleicht. Vielleicht kommt ihr aus so einem Dorf. Ich komme jedenfalls aus so einem Dorf. Ja, also ich möchte euch mit hineinnehmen in ihre Geschichte. Der erste Teil der Predigt wird ein bisschen sein, wie wenn ich eine Geschichte erzähle. Stellt euch einfach einen orientalischen Geschichtenerzähler vor. Und wir wollen uns ein bisschen hineinfühlen in die Welt von Maria vor 2000 Jahren. Was ist ihr passiert? Wer war sie? Und was geht ihrem Lobgesang, um den es ja heute Abend auch geht, voraus? Natürlich können wir das heute Abend nicht alles erschöpfend beantworten. Das, was ich erzählen werde jetzt, findet ihr im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel. Da könnt ihr dann später nachprüfen, was wirklich da steht und was ich dazu erfunden habe. Im zweiten Teil dann werden wir ein bisschen drüber nachdenken, es wird ein etwas kürzerer Teil sein, was wir aus dem Lobgesang von Maria lernen können und aus dem, wie sie Gemeinschaft mit Gott hat, wie sie auf Gott gehört hat und was daraus gewachsen ist. Während dem ersten Teil der Geschichte werden wir Bilder sehen aus Israel, und zwar, das ist so die Gegend von En-Kerem, da hat die Elisabeth gewohnt, die Maria auch besucht hat, und einfach ein paar schöne Blumen und so. Also lasst euch drauf ein, könnt auch die Augen schließen oder euch die Blumen anschauen und auf die Geschichte hören. Es war ein wundervoller Morgen im Frühling. Am Tag zuvor hat es geregnet und die Luft roch nach frischem Grün, nach Sträuchern und Blumen. Maria saß im Hof vor dem Haus ihrer Eltern in Nazareth und summte vor sich hin, während sie an einem Büschel Schafswolle zupfte. Geschickt hatte sie bald einen Faden herausgearbeitet, den sie an ihrer Spindel befestigte. Sie gab der Spindel einen sanften Stoß, die drehte sich schnell und schon bald hatte Maria eine große Menge Garn gesponnen. Plötzlich war es ihr, als höre sie von ferne jemand ihren Namen rufen. Sie schaut sich um, sah aber niemand. Wahrscheinlich hatte sie sich das nur eingebildet. Sie wollte gerade wieder ihre Spindel zur Hand nehmen, da hörte sie die Stimme erneut. Deutlicher, näher. Maria dreht sich um, sieht aber niemanden. Doch sie spürt, dass sie nicht alleine ist. Irgendwer ist noch da mit ihr im Hof. Als sie sich wieder nach vorn dreht, sieht sie plötzlich einen Mann stehen in einem hellen Gewand. Ihr Herz tut einen Sprung. Sei gegrüßt. Dich hat Gott mit seiner Gnade ausgezeichnet. Er, der Herr, ist mit dir, sagt der Fremde. Maria sprang erschrocken auf und wich ein paar Schritte zurück. Der Fremde fuhr fort. Hab keine Angst, Maria. Gott hat dich mit seiner Gnade beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird sehr bedeutend sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vorfahren David übergeben. Er wird bis in alle Ewigkeit als König über das Haus Jakob herrschen. Ja, seine Herrschaft wird niemals enden. Marias Gedanken überschlugen sich. Dieser Fremde musste ein Prophet oder ein Bote Gottes sein. Mit zitternder Stimme wagte sie zu fragen, »Wie soll das geschehen? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen.« Der Fremde sah Maria einen Moment lang gütig und mit einem Lächeln an, so als wisse er, welcher Aufruhr jetzt in ihrem Innern tobte. Sie dachte sofort entsetzt an ihren Verlobten Josef. Was musste er glauben, wenn es wirklich wahr war? An die Nachbarn im Dorf wollte sie erst gar nicht denken. Ihre Eltern Joachim und Hannah hatten sie stets angehalten, auf ihren Ruf zu achten. Und nun das, was für ein absurder Gedanke. Wie um Himmels Willen sollte sie schwanger geworden sein? Mitten in ihre Gedanken hinein antwortet der Bote. Der Heilige Gottesgeist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird ihren Schatten über dich werfen. deshalb wird das Kind, das du zur Welt bringen wirst, heilig sein. Sohn Gottes wird es genannt werden. Achte darauf. Deine Verwandte Elisabeth ist auch schwanger und erwartet trotz ihres hohen Alters einen Sohn. Sie ist jetzt im 6. Monat, von der gesagt wurde, sie kann keine Kinder bekommen. Das zeigt, bei Gott ist überhaupt nichts unmöglich. Marias Knie gaben nach. Sie ließ sich auf den Boden nieder. Sie brauchte einen Moment, um all diese erstaunlichen und erschreckenden Neuigkeiten auch nur annähernd zu erfassen. Der Bote wartete geduldig. Mein Gott, betete Maria. Ihr Mund bewegte sich, aber kein Ton kam über ihre Lippen. Ich begreife das nicht. Warum ich? Hast du dich nicht geirrt? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du musst mir helfen, mein Gott, schrie sie in ihrem Innern. Ihr Herz flatterte wie ein Vogel im Käfig. Wie als Antwort auf ihr Gebet überflutet sie eine Woge der Zuversicht und des Friedens. Ihr wurde warm ums Herz. Sie entspannte sich ein wenig. Es war so, als ob Gott ihr sagen wollte, ich sehe dich, ich bin da, alles wird gut. Maria hob den Kopf und sah dem Boten in die Augen. Ihr Blick war fest. Hier bin ich, eine Dienerin Gottes des Herrn. Es soll genau so geschehen, wie du es gesagt hast. Der Bote lächelte wieder, verbeugte sich leicht vor Maria und verließ den Innenhof des Hauses. Maria sprang auf und rannte zum Tor, um ihm noch nachzusehen. Doch er war verschwunden. Szenenwechsel. Maria wischt sich den Schweiß von der Stirn. Es war schon sehr warm heute. Vor 2 Tagen war sie von Nazareth in Richtung Jerusalem aufgebrochen und zügig vorangekommen. Ihr Vater Joachim hatte ihr einen seiner ausdauerndsten und treuesten Esel mitgegeben. Manchmal saß sie ab, lief ein Stück und führte den Esel, um ihn nicht zu schnell zu ermüden. Schließlich musste der auch noch ihr ganzes Gepäck tragen. Ihre Mutter Hanna hatte darauf bestanden, für ihre Verwandte Elisabeth eine Reihe von Geschenken mitzugeben. Selbstgebackene Feigenkuchen mit Nussfüllung, Gerstenkuchen mit Honig, eingelegte Wachteleier, süße Halva. Maria hatte sich nämlich an das erinnert, was der Engel ihr über ihre Verwandte Elisabeth erzählt hatte, die in der Nähe von Jerusalem wohnte. Und kurzerhand hatte sich Maria entschlossen, nach Jerusalem zu reisen. Etwas Abstand würde ihr und Josef guttun. Und außerdem konnte sie Ruhe zum Nachdenken und den Rat von Elisabeth jetzt gut gebrauchen. Sie freute sich sogar darauf, sich mit ihrer Verwandten Elisabeth über das Wunder auszutauschen, das ihnen beiden geschehen war. Nach 4 Tagen erreicht Maria das Hügelland um Jerusalem. Elisabeth und ihr Mann Zacharias leben in einem kleinen Dörfchen, das sich unterhalb von Jerusalem in ein fruchtbares Tal schmiegt. Die Hänge waren mit Wein bepflanzt und an deren Fuß entsprang eine Quelle, die dem ganzen Dorf Wasser spendete. Daher hat es auch seinen Namen, En Kerem, die Quelle des Weinbergs. Während Marias Esel langsam einen ausgetretenen Pfad zum Dorf hinuntertrottet, hat sie Zeit, die kleinen und großen Schönheiten am Weg zu bewundern. Um sie herum blühen Wildblumen in leuchtenden Farben. Als Maria das Dorf erreicht hatte, stieg sie von ihrem Esel und ging zum Brunnen auf dem Marktplatz. Sie trank etwas von dem erfrischenden Wasser und von einigen Frauen, die sich dort zum Wasser holen und zum Austausch von Neuigkeiten trafen, erfuhr sie, dass Elisabeth schon eine Weile nicht mehr im Dorf wohnte. Ihr Mann Zacharias war gerade wieder zum priesterlichen Dienst in Jerusalem eingeteilt, am Tempel. Und Elisabeth hatte sich offenbar zurückgezogen in ein kleines Gartenhaus etwas außerhalb. Eine der Frauen fügte geheimnisvoll hinzu, man sagt, Elisabeth sei schwanger. Und das in ihrem Alter. Maria stieg langsam, ihren Esel hinter sich herziehend, den Hügel hinauf, wieder heraus aus dem Dorf. Der Weg schien kein Ende zu nehmen. Maria war schon etwas außer Atem, doch schließlich erreichte sie den Kamm. Die Hütte, die Zacharias und Elisabeth als Gartenhaus benutzten, lag direkt vor ihr. Maria band ihren Esel unter einem Olivenbaum fest. Sie würde ihn später vom Gepäck befreien. Nun musste sie erstmal ihre Verwandte Elisabeth in die Arme schließen. Behutsam öffnet sie die Tür. Als sie eintrat, sieht sie Elisabeth an einem Webrahmen stehen. Sie führt gerade ein Schiffchen mit gefärbter Schafwolle durch die Kettfäden und hatte Maria noch nicht bemerkt. »Elisabeth, sei gegrüßt. Ich bin's, deine Verwandte Maria«, sagt sie sanft, um Elisabeth nicht zu erschrecken. Mit einem Ruck dreht die sich um. »Oh Maria, das ist eine schöne Überraschung.« Sie war mit zwei großen Schritten bei ihr und umarmte sie herzlich. Dann hielt Elisabeth Maria ein Stück von sich weg und betrachtete sie prüfend. »Gut siehst du aus, mein Kind. Du strahlst ja richtig.« Plötzlich fasst sich Elisabeth an ihren deutlich gerundeten Bauch. »Oh, der tritt aber ganz ordentlich, der Kleine.« Sie nahm Marias Hand und legte sie auf ihren Bauch. »Fühl mal, der ist stark, nicht wahr? Das fängt ja gut an.« »Ach Maria, wer hätte das gedacht, dass Gott Zacharias und mich noch mit Nachwuchs beschenkt? Das kann nur ein Wunder sein. Hättest du geglaubt, dass bei Gott so etwas möglich ist?« Elisabeth sah Maria forschend in die Augen und erwartete eine Antwort. Maria aber antwortete nicht, sondern lächelte strahlend und etwas verlegen. Das Kind in Elisabeths Bauch bewegte sich wieder. Diesmal schien es regelrecht zu hüpfen. »Was?« fragt sich Elisabeth und sieht an sich hinunter. Ihr Herz beginnt wie wild zu klopfen. Sie sieht Maria fragend an. Und da war es ihr, als ließe sie Gott für einen Moment mit seinen Augen sehen. Sie wusste plötzlich, wie es um Maria stand und was mit ihr geschehen war. Sie wusste es einfach. Es gab keinen Zweifel. Voller Freude rief sie: »Du bist wirklich gesegnet, mehr als alle anderen Frauen. Und auch das Kind in deinem Leib ist hoch gepriesen. Wie komme ich nur dazu, dass die Mutter meines Herrn sich selbst auf den Weg zu mir macht? Du sollst wissen, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind in meinem Leib vor lauter Jubel. Du bist wirklich glücklich zu preisen, denn du hast Gott vertraut, dass er das, was er dir zugesagt hat, auch zum Ziel bringen wird.« Maria war gerührt und erstaunt. Gott hatte ihrer Verwandten Elisabeth durch seinen Geist bezeugt, was mit ihr geschehen war. Ohne dass sie auch nur ein Wort hatte verlieren müssen. Ohne dass sie sich hatte erklären müssen. Gott kümmerte sich liebevoll und aufmerksam um sie. Er ehrte sie. Er ließ sie nicht allein. Alles würde gut werden. Ja, das ist eine eigenartige, eine wundervolle Geschichte. Manche würden wahrscheinlich auch sagen, eine unglaubliche Geschichte. Maria ist Gott begegnet, eine junge Frau, 15 Jahre alt ungefähr. Er hat zu ihr gesprochen, wie vielleicht noch niemals zuvor in ihrem Leben. Und obwohl sie so jung ist, mutet er ihr Unglaubliches zu. Sie soll die Mutter des lang ersehnten Messias Israels werden. Das ist eine erstaunliche Auszeichnung. Er, der ewige große Gott, hat eine Berufung für Maria, eine unglaubliche, außergewöhnliche Berufung. Doch Maria, die fühlt sich in diesem Moment dieser Berufung überhaupt nicht gewachsen. Ganz klein, unbedeutend, unwürdig vielleicht. Wird sie es schaffen? Kann sie das tragen, was Gott ihr da zumutet oder besser gesagt anvertraut? Wird ihr die Verantwortung nicht zu schwer sein? Maria hat Angst. Aber ich glaube, dass sie schon einen Weg mit Gott gegangen ist, dass sie das Hören auf Gott schon gelernt haben muss. Gott ist kein Fremder mehr für sie. Denn nach anfänglicher Furcht und Verwirrung akzeptiert sie, dass Gott aus dem Nichts ein neues Leben erschaffen kann. Und sie entscheidet sich dazu, Gott zur Verfügung zu stehen. Hätte sie dann eine Wahl gehabt, werdet ihr euch jetzt vielleicht fragen? Ich glaube schon. Gott will keine Marionetten. Sie hätte sich verweigern können, aber sie tut es nicht. Sie hört auf Gott und auf seinen Boten, der gesagt hat: Gott hat dich mit seiner Gnade beschenkt, bei Gott ist überhaupt nichts unmöglich. Und Maria glaubt ihm. Sie hört und sie vertraut, gegen den Augenschein, trotz ihrer Furcht, mitten in ihrer Verwirrung. Und Gott beschenkt sie mit Hoffnung und Zuversicht und mit einem Mann, der integer und authentisch ist und sich schließlich entscheidet, ihr zu vertrauen. Mit Freunden, die zu ihr stehen und ihr weiterhelfen, so wie Elisabeth. Gott schenkt Maria Freude. Nach anfänglicher Furcht wird die von der Freude abgelöst. Freude, die übersprudelt. Und sie antwortet mit einem Lied voller Dankbarkeit, Ehrfurcht und Staunen. Mit allem, was ich bin, will ich Gott, den Herrn, hoch erheben. Ja, mein Innerstes jubelt über Gott. Er ist der, der mich aus allem erlöst. Ganz tief hat er sich herabgebeugt und mich, seine Dienerin, voller Liebe angeschaut. Von jetzt an werden alle Generationen mich glücklich preisen. Denn er, der Mächtige, hat große Dinge an mir getan. Sein Name ist heilig. Von Generation zu Generation wendet er sich freundlich und liebevoll denen zu, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Große Machttaten hat er vollbracht. Ja, er hat die, die in ihrem Herzen aufgeblasen sind, in alle Himmelsrichtungen zerstreut. Die Machthaber hat er von ihren Thronen gestoßen und die Elenden aufgerichtet. Die Hungernden hat er mit allem Guten versorgt und die Reichen ohne alles fortgeschickt. Sein Kind, sein Volk Israel hat er in die Arme geschlossen, so wie er es in seiner Barmherzigkeit immer wieder getan hat. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen. Diese Zusage gilt bis in ferne Zukunftszeiten. Ich finde hier 4 interessante Punkte in Marias Lobgesang und will ein bisschen noch mit euch darüber nachdenken, wie es uns damit geht. Der erste Punkt ist die Freude. Freude über Gott, die so aus ihren Worten sprudelt, und auch Hingabe an Gott. Mein Innerstes jubelt über Gott, sagt sie. Wie geht es uns mit der Freude? Können wir uns an Gott freuen? An vielen anderen Dingen vielleicht, aber an Gott? Manchmal wird unsere Freude auch überlagert von Dingen wie Furcht zum Beispiel. Vielleicht fürchtest du dich vor Gott tief in deinem Herzen, weil du schlechte Erfahrungen in deinem Leben gemacht hast und ihn mit Autoritätspersonen gleichsetzt, die dir vielleicht nicht gut getan haben. Oder vielleicht überlagert Zweifel deine Freude über Gott. Und du bist eigentlich misstrauisch, weißt gar nicht, ob es diesen Gott überhaupt gibt und wenn ja, ob er vertrauenswürdig ist. Oder du leidest unter falsch verstandenem Gehorsam, der dir die Freude mies macht. Entspricht deine Beziehung zu Gott eher einem Bedienstetenverhältnis oder dem einer innigen Freundschaft, wie ein Kind zu seinem Vater oder ein Freund und ein Freund? Ich denke, Marias Gehorsam war aus Liebe motiviert und aus Vertrauen geboren, nicht in erster Linie aus Pflichtgefühl. Auch die Hingabe finde ich bemerkenswert. Wer von uns kann schon sagen, mit allem, was ich bin, will ich Gott, den Herrn, hoch erheben? Ich kann das nicht. Wie geht es euch mit der Hingabe? Ist ja ein altes Wort, aber eigentlich ist es auch gar nicht so alt. In den vielen Songs wird das ja auch genau das besungen, halt nur zwischen Menschen. Aber können wir uns auch so Gott überlassen? Ihm unser Leben anvertrauen, wie wir es vielleicht mit unserem Partner, unserem Freund, unserer Freundin machen würden, wo wir denken, die sind's wert, die sind mein Vertrauen wert. Können wir das auch mit Gott? Das ist ja schwieriger, weil wir ihn nicht sehen. Vielleicht befürchten wir, dass er kein guter Partner oder kein guter Reiseleiter auf unserer Lebensreise ist. Aber ich glaube, wenn wir uns darauf einlassen, so wie Maria, mit Gott einen Weg zu gehen, trotz vielleicht Angst, anfänglicher Angst und Verwirrung, Furcht, dann werden wir, so wie sie, auch sehen, dass Gott wirklich hält, was er verspricht, dass er vertrauenswürdig ist. Und auch in uns wird Freude geboren werden und Hingabe, denn das ist etwas, was auch Gott uns erst schenken muss. Maria erkennt, dass sie schwach ist. Das ist auch noch so ein Punkt, den ich hervorheben möchte. Sie macht sich keine Illusionen darüber, was sie kann und was sie nicht kann. Sie weiß, dass sie auf Gott angewiesen ist. Und dennoch, Gott kommt zu ihr und hat Gemeinschaft mit ihr. Und er vertraut ihr sogar das Wertvollste an, was zu ihm gehört, seinen Sohn. Und ich glaube, das will er auch mit uns tun. Er will uns etwas ganz Wertvolles anvertrauen. Er hat uns schon viel anvertraut. Gaben, Fähigkeiten, natürliche und vielleicht auch übernatürliche, die man erst mit der Zeit entdeckt. Und Menschen um uns herum, für die wir ein Segen sein können. Die Welt, die er uns als Geschenk gemacht hat, die wir bewahren sollen. Er hat uns viel anvertraut und er will in unserer Schwäche mächtig sein. Für mich ist Maria eine Heldin. Genau deswegen, weil sie Gott in ihrer Schwachheit stark sein lässt. Sie lädt Gott in ihre Schwäche hinein ein und dadurch kann sie Großes vollbringen. Der vorletzte Punkt noch, der mich angestoßen hat an Marias Gebet, ist, dass sie über Gottes Größe und Gerechtigkeit staunen kann, so richtig von Herzen. Gott, der unsere Maßstäbe auf den Kopf stellt, der andere Maßstäbe hat als unsere Welt. Und Maria hat das, glaube ich, begriffen, dass nicht die, die in dieser Welt einen großen Namen haben, am Ende absahen, sondern dass Gott einen Umsturz plant, einen Umsturz der bestehenden Strukturen, und der hat mit Jesus angefangen. Die Machthaber hat er von ihren Thronen gestoßen, sagt Maria, und die Elenden aufgerichtet. Die Hungernden hat er mit allem Guten versorgt und die Reichen ohne alles fortgeschickt. Das zeigt mir, dass Maria sensibel ist für die Bedürfnisse ihrer Umwelt. Heute würden wir sagen, sie ist sensibel für soziale Ungerechtigkeit. Sie weiß, dass in ihrem Umfeld nicht alles so ist, wie es sein sollte, und dass Menschen, die Macht haben, andere ausnutzen. Auch da können wir uns eine Scheibe von Maria abschneiden, sensibel zu sein für die Bedürfnisse um uns herum, von Menschen, die weniger haben als wir, sei es in geistlicher Hinsicht, in geistiger Hinsicht oder in körperlicher, in materieller Hinsicht. Auch wir können lernen, wie Maria, mit Gottes Augen zu sehen. Und auch das wird aus dem Hören auf Gott geboren, aus der Stille heraus, aus der Gemeinschaft mit Gott, dass Gott uns zeigt, wo wir anpacken können in den Nöten dieser Welt. Ein letzter Punkt noch. Maria staunt über Gottes Erbarmen und Treue. Er ist ein Gott, der Geschichte macht mit Menschen. Er ist kein Gott, der hoch oben schwebt. Er kennt uns, so wie er das Volk Israel gekannt hat. Maria beschreibt es so: Sein Kind, das Volk Israel, hat er in die Arme geschlossen. So hat er aus unseren Vorfahren versprochen. Und diese Zusage gilt bis in ferne Zukunft. Auch für uns gilt das. Gott möchte uns besser kennenlernen. Er kennt uns natürlich, aber wir wissen es oft nicht. Und er ist ein Gott, der sich wirklich ganz tief hinabbeugt und mit uns Gemeinschaft haben möchte, der uns sieht, unseren Hintergrund, unsere Familie, da, wo wir herkommen, der auch weiß, wo wir hinwollen. Ein Gott, der wirklich in unsere Welt hineinkommt und mit uns Geschichte machen will, mit dir und mit mir. Wir alle können so wie Maria oder wie andere Menschen aus der Bibel Helden sein. Gebrochene Helden vielleicht, die schwach sind, aber die gerade dadurch Helden und Heldinnen sind, dass sie Gott in ihre Schwäche einladen. Und da dann kann er mächtig sein und Wunder durch uns vollbringen. Ich möchte schließen mit einem Zitat von Juliana von Norwich. Das haben wir auch in diesen Tagen in unserem Stillebuch gelesen, für die, die es mitgemacht haben. Sie sagt: Die größte Ehre, die wir dem allmächtigen Gott geben können, besteht darin, froh zu leben in dem Wissen um seine Liebe. Ich bete noch. Herr, ich danke dir für Maria, für ihr Vertrauen, und auch wenn sie uns so unendlich weit entfernt scheint, so bitte ich dich, dass sie uns vielleicht heute Abend näher gekommen ist und dass du zu uns gesprochen hast, Herr, da wo du in uns hineinkommen willst, wo du uns zeigen willst, wie real du bist, wie mächtig, wie souverän, wie viele Wunder du wirken kannst und willst in unserem Leben. Ich bitte dich, dass wir alle das erleben können, egal ob wir 15 sind oder 45. Ich bitte dich, Herr, dass du in unserem Leben Wunder tust und dass wir dich stark sein lassen. Amen.